SWR 2 Forum.
Jenseits von Mekka, wie Saudi-Arabiens Kronprinz sein Land verändert. Am Mikrofon ist Martin Durm. Es gibt so ungefähr 15.000 Prinzen und Prinzessinnen in Saudi-Arabien. Aber seit einigen Monaten ist eigentlich nur noch von einem die Rede. Von Kronprinz Mohammed bin Salman, kurz MBS genannt. MBS ist der Lieblingssohn des alten, kranken Königs Salman und er wird wohl auch dessen Nachfolger sein. MBS will sein Land im Inneren radikal reformieren und nach außen hin aggressiv als Supermacht positionieren. Das hat für die Region natürlich enorme Bedeutung und auch für uns hier im Westen, dennoch immer, sind wir abhängig von Öl und Gas aus Saudi-Arabien. Was will also MBS? Wie riskant sind seine Visionen und wie riskant ist überhaupt der Umgang mit ihm? Darüber reden wir in diesem SWR2-Forum. Mit dabei ist Bernd Erbel, ehemaliger Botschafter, der in so ziemlich jeder arabischen Hauptstadt als Diplomat auf Posten war, natürlich auch in Riad. Dabei ist auch Sebastian Sunz von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, ein ausgewiesener Kenner Saudi-Arabiens. Und wir reden mit Ute Brucker. Sie ist Leiterin der SWR-Auslandsredaktion Fernsehen, war viel im Nahen Osten unterwegs. Und sie war auch gerade erst in Saudi-Arabien, hat dort eine große Dokumentation über die dortigen Umbrüche gedreht, Frau Brucker. Als Sie da waren, war da so etwas zu spüren wie der Wind des Wandels oder hatten Sie den Eindruck, da wird eher viel Staub in der Wüste aufgewirbelt?
Ich glaube, es ist viel mehr als Staub in der Wüste. Wir haben uns in unserer Dokumentation ja ausschließlich mit dem Thema Frauen in Saudi-Arabien beschäftigt. Und so banal das klingt, das Recht, Auto zu fahren, wenn es denn dann demnächst kommt für die Frauen, das bedeutet Freiheit. Ich glaube, das können wir uns hier im Westen kaum vorstellen, wie viel Freiheit das bedeutet. Und auch solche Kleinigkeiten, in Anführungszeichen, wenn strenge Kleidervorschriften fallen, wenn MBS jetzt kürzlich gesagt hat, Frauen müssen nicht mehr die lange schwarze Abaya tragen, sondern es reicht, wenn sie dezent und respektvoll gekleidet sind. Das ist ein Symbol. Es ist was, was das alltägliche Leben der Menschen dort wirklich revolutionieren wird. Und mein Eindruck ist, es gelingt Frauen zunehmend mehr Teilhabe an der saudischen Gesellschaft zu erwirken. Ich glaube, dass viel mehr Frauen tatsächlich schon im Berufsleben stehen in Saudi-Arabien, als wir uns das hier in Europa so vorstellen können. Wir rennen ja immer noch mit dem Klischee rum, Frauen sind dort nur unterdrückt, sie dürfen gar nichts, weil sie nicht Auto fahren dürfen, dürfen sie ja auch sonst nichts. Das ist das Bild, was man bei uns von den saudischen Frauen hat. Und ich habe eine sehr dynamische Gesellschaft dort in Teilen, muss man sagen, gesehen. Das ist natürlich die Oberschicht, die sehr gebildete, die im Ausland studiert hat, die in den USA war, die durch Großbritannien geprägt wurde und die wirklich auch was möchte. Die Menschen, die ich dort getroffen habe, treten mit großem Selbstbewusstsein auf und sie sind auch sehr modern. Natürlich hat das Land einen sehr konservativen Anstrich und es gibt sehr starke konservative Kräfte, die sicher auch noch wirken. Aber es ist eine Dynamik im Gange, die, glaube ich, wirklich mehr ist als oberflächlich.
Herr Sunz, wir haben ja alle ein sehr tradiertes Bild von Saudi-Arabien. Steinreiche Ölprinzen in ihren Luxuskarossen, die voll verschleierten Frauen. Freitags werden Mörder, Drogenhändler vor der großen Moschee in Riad die Köpfe abgeschlagen. Das ist so das Bild, das wir von Saudi-Arabien mit uns herumtragen. Müssen wir uns so nach und nach von diesen Bildern lösen?
Ja, wir müssen uns von diesen Bildern selbstverständlich lösen, weil Saudi-Arabien nicht erst unter MBS, sondern auch schon in den letzten Jahrzehnten natürlich eine sehr heterogene Gesellschaft war, in der unterschiedliche Strömungen und Entwicklungen parallel passieren. Es ist ein Land der doppelten Böden und der extremen Widersprüche. Und das ist tatsächlich auch das Faszinierende an Saudi-Arabien. In Jidda, im Westen des Landes, ist die Lebensweise ganz anders als im Najd, in der Zentralregion von Saudi-Arabien. Und ich glaube, insbesondere in den letzten Jahren ist ein Generationenkonflikt auch im Gange, dass die sehr junge Bevölkerung in Saudi-Arabien, 70% sind unter 30 Jahren, dass diese Bevölkerung, die eben zu großen Teilen im Ausland studiert hat, wo Frauen immer mehr am wirtschafts- und gesellschaftlichen Leben partizipieren, dass diese Gesellschaft tatsächlich ein anderes Leben führen möchte als ihre Eltern und auch ihre Großeltern. Der Gesellschaftsvertrag in Saudi-Arabien ist im Wandel und vieles ist durch MBS jetzt nochmal forciert worden, aber er hat das Ganze nicht erfunden, sondern dieser Wandel existiert schon sehr viel länger und sehr viel länger versucht die saudische Gesellschaft, ihren Weg zu finden, mit Moderne, mit Tradition, mit ihrem konservativen Denken übereinzukommen und quasi ja einen Ring darüber zu führen, wie saudische Identität aussieht. Und das ist tatsächlich ein sehr spannender Prozess und dementsprechend müssen wir sehr viel genauer hinschauen als in der Vergangenheit. Klischees sind nicht immer falsch, auch das gilt für Saudi-Arabien wie für jedes andere Land der Welt, aber sie sind eben nur eine Seite der Medaille und dementsprechend ist Saudi-Arabien tatsächlich eine hochflexible, dynamische Gesellschaft, in der unterschiedliche Entwicklungen parallel stattfinden und das macht das ganze Land so spannend.
Herr Erbel, Sie waren bis 1990 Diplomat in Saudi-Arabien. Vielleicht braucht man ja diese Erfahrung von gestern, um ermessen zu können, was sich da heute tut. Was war das damals für ein Land? War das ein Königreich im Tiefschlaf?
Es war in technischer Hinsicht ein ungeheuer modernes Land. Gesellschaftlich war es ein Land mit einer völligen Spaltung. Im privaten, nicht öffentlichen Bereich gab es alles. Man hatte das Gefühl, wenn man ein saudisches Haus betrat, sich irgendwo in Kalifornien zu befinden. Aber in der Öffentlichkeit konnte vieles nicht stattfinden. Was jetzt die viel erwähnten Frauen betrifft, die haben auch damals schon recht viel Einfluss gehabt, selbst in wirtschaftlichen Unternehmen und Firmen. Aber sie sind nach außen nicht erschienen. Man hat sie kaum gesehen, aber man wusste sehr gut, dass viele Wirtschaftsunternehmen des Landes ganz klar von einer oder mehreren Frauen geführt werden. Das ist insofern nicht ganz neu. Aber was jetzt sich entwickelt, ist, dass man dies nach außen offen vertritt. Der saudische Staat beruht ja auf einer Allianz zwischen den extreme Positionen vertretenden Wahhabiten und dem Königshaus. Und in dieser Allianz hieß es immer, bestimmte Regeln, die für die Öffentlichkeit gelten, können wir nicht brechen, weil sonst diese Allianz auseinanderbricht. Die große Überraschung für mich ist, dass jetzt etwas gelingt, von dem man über Jahrzehnte gesagt hat, dass das Königshaus sich dies nicht leisten kann, nämlich offensiv und öffentlich die Regeln zu ändern, ohne dadurch einen wesentlichen oder ohne einen gefährlichen Widerstand des wahhabitischen Klerus zu wecken.
Ist dieser Widerstand des wahhabitischen Klerus, der ist ja sozusagen der Kern des konservativen, fundamentalistisch ausgerichteten Islam, ist dieser Widerstand spürbar oder wird der derzeit vom Kronprinzen schlicht und einfach übergangen, entmachtet, werden die so nach und nach kaltgestellt?
Es ist für mich jedenfalls eine große Überraschung, dass man so wenig von Widerstand hört, denn es gab andere Zeiten, nicht nur 1979 oder 1990, um zwei Schlüsseljahre zu nennen, in denen der Staat ganz klar zurückstecken musste gegenüber dem Einfluss des wahhabitischen Klerus. Insofern ist es erstaunlich, dass man jetzt kaum etwas hört. Ich kann ihn im Augenblick nicht erkennen.
Also für mich ist das auch das große Rätsel und die Frage, die ich auch vor Ort gestellt habe, insofern das möglich war. Ich habe zwei ansatzweise Antworten darauf bekommen. Erstens, das Königshaus bezahlt den Klerus. Also man hat einen Hebel über Geld und insofern kann man auch den Klerus möglicherweise ruhig stellen. Und die zweite Erklärung war, es hängt mit dem Terrorismus zusammen und mit dem Preis, den Saudi-Arabien eben auch dafür bezahlt hat. Und manche Experten sehen sozusagen seit 2001 da eine langfristige Entwicklung im Gange, die zu dem geführt hat, was wir jetzt ziemlich erstaunt beobachten, nämlich zu dieser Zurückdrängung der Extremisten, der Hardliner, der Religiösen, der Religionspolizei auch, die ja auch auf den Straßen nicht mehr, zumindest nach meiner Wahrnehmung, nicht mehr sichtbar ist.
Vielleicht noch als Ergänzung würde ich sagen, dass die Religionsgelehrten in den letzten Jahren und nicht erst unter MBS deutlich entmachtet wurden. Das Druckmittel Geld spielt natürlich eine Rolle. Der wahhabitische Klerus ist ein Staatsklerus, wird vom Staat bezahlt und hat auch in der Vergangenheit immer wieder zähneknirschend bestimmte politische umstrittene Entscheidungen absegnen müssen, weil das Machtverhältnis sich in den letzten Jahrzehnten deutlich zugunsten des Königshauses verschoben hat. Hinzu kommt, und das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, dass viele der jungen Menschen nach meinen Erfahrungen und nach den Gesprächen, die ich geführt habe, mit diesem klassischen Bild des Wahhabismus, einer ultrakonservativen und sehr frommen Gesellschaft, nur noch wenig zu tun haben wollen und auch ihr Weltbild verändert haben. Das heißt nicht, dass sie nicht mehr konservativ sind, Das sind sie nach wie vor, aber es heißt vor allen Dingen, dass bestimmte sehr radikale Auslegungen des Wahhabismus für viele in Saudi-Arabien nicht mehr diese Rolle spielen, insbesondere, wie gesagt, bei den jungen Menschen. Und darauf müssen auch die Wahhabiten Rücksicht nehmen. Auch sie sind in gewisser Art und Weise davon abhängig, dass sie akzeptiert werden im Volk. Und wenn es beispielsweise darum geht, dass die Rolle der Frau gestärkt wird, dann mag das vielen Wahhabiten vielleicht gegen den Strich gehen, aber sie haben es zu akzeptieren, weil es der gesellschaftliche Diskurs gebietet und weil selbstverständlich auch das Königshaus dafür einsteht. Dementsprechend glaube ich allerdings nicht, dass Mohammed bin Salman grundsätzlich die Wahhabiten entmachtet. Ich glaube allerdings, dass er mit ihnen einen gewissen Deal geschlossen hat, so wie das auch in der Vergangenheit immer wieder der Fall war. Das heißt, wir sehen auf der einen Seite, dass die Wahhabiten Zugeständnisse machen bei den gesellschaftlichen Öffnungen, insbesondere was die Rolle der Frau angeht. Wir sehen aber auch, dass Mohammed bin Salman eine weiterhin ganz klar antischiitische Politik betreibt, dass auch im eigenen Land die schiitische Minderheit radikal unterdrückt wird von Mohammed bin Salman, genauso wie vorher auch schon. Und das ist im Sinne des Wahhabismus, der sich ganz klar antischiitisch positioniert. Und dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass es hier, wie in der Vergangenheit auch, ein gewisses Geben und Nehmen gibt zwischen Wahhabiten und Königshaus und dass die Allianz nicht komplett aufgekündigt wird, weil das ist tatsächlich eine Gefahr, die Mohammed bin Salman vielleicht ja nicht eingehen sollte und meiner Meinung nach eben auch nicht eingeht.
Aber bleiben wir noch einen Moment an der Oberfläche, auch wenn das banal klingt. Aber das war schon eine ungeheure Neuigkeit, dass, ich glaube, zum ersten Mal seit 32 Jahren in Saudi-Arabien wieder ein Kino eröffnet wurde, dass man dort einen Film sich angucken könnte. Herr Erbel, wie empfindet das ein Wahhabite, einer der Bärtigen in Saudi-Arabien, einfach um ein Bild mal zu bekommen von den Tabubrüchen, die da begangen werden momentan?
Ja, es gab ja einzelne Kinos bis Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Nach der Besetzung der großen Moschee von Mekka im Jahre 1979, die nur beendet werden konnte unter Einsatz der saudischen Armee und französischer Spezialtruppen, hatten sich ja die Wahhabiten für ihre Zustimmung zu dieser Militäraktion gegen die Geiselnehmer in der großen Moschee von Mekka, die also ganz extreme Wahhabiten waren, sehr, sehr viele Zugeständnisse des Staates machen lassen. Dazu gehörte all das, was es so an Modernitäten gab in Saudi-Arabien, von Kinos bis zu Frauenfriseuren, dass dies wieder radikal zurückgedreht wurde Anfang der 80er Jahre, weil eben der wahhabitische Klerus sich mit der Aktion gegen die Besetzer der großen Moschee in Mekka einverstanden erklärt hatte. Das heißt, es gab damals eine Rückwärtsbewegung. Ich kann mich noch erinnern, ich habe 1987 in Riad ein hochmodernes Opernhaus gesehen. Es war fertig gebaut, man hätte jeden Tag die erste Vorstellung machen können. Man hat all dies getan und man sagte, irgendwann in der Zukunft brauchen wir so etwas. Wir bauen es schon mal und wenn wir es dann haben wollen, ist es schon fertig. Das heißt, es gab sehr vieles und selbstverständlich hat fast jeder Saudi zu Hause eine so große Leinwand für Fernseh- und Satellitenfernsehen, dass also das einem Kino schon relativ nahe kommt. Das Besondere daran ist, dass man den Film eben jetzt in der Öffentlichkeit sehen kann, dass man zusammen hingehen kann, dass es eben ein gesellschaftliches Ereignis ist und nicht nur etwas, was man hinter Mauern tut. Denn hinter Mauern war in Saudi-Arabien auch in den letzten Jahrzehnten enorm vieles möglich. Es bot sich eigentlich hinter den Mauern ein geradezu völlig gegensätzliches Bild dieses Landes. Es waren zwei völlig getrennte Welten. Aber das Besondere ist eben, wie gesagt, jetzt, dass man dies in der Öffentlichkeit darf, dass man sich treffen kann, dass man daraus ein gesellschaftliches Ereignis macht. Das ist die große Erleichterung, die viele junge Leute auch empfinden, die eben genau wie in anderen Ländern auch ein junges Leben gemeinsam führen wollen.
Und zwar vor allem eben auch für die Unter- und für die Mittelschicht, denn natürlich diese Riesenleinwände in den Palästen und Villen, die waren ja auch wenigen vorbehalten und es gibt in Saudi-Arabien ja eine sehr große Mittel- und Unterschicht. Wir haben zum Beispiel in Jeddah gedreht mit einer Familie, deren Sonntagsvergnügen besteht darin, dass sie sich ein Auto leihen. Sie haben selbst kein Auto. Auch das weiß man so in Deutschland nicht. Man denkt ja, die Saudis sind alle reich und fahren mit Nobelkarossen durch die Gegend. Also sie leihen sich ein Auto. Zu fünft quetschen sich da alle rein. Der Bruder fährt, die Schwestern sitzen hinten. Und dann fährt man in Jeddah an die Hafenpromenade und setzt sich dort auf das bisschen Gras, was es da gibt, und macht Picknick. Und das war's. Und die haben uns auch gesagt, es gibt ja sonst keine Vergnügen. Vergnügungen. Wir können uns mit anderen Leuten zu Hause privat treffen und wir können vielleicht noch in einen Café gehen, natürlich dann in die sogenannte Family Section, wo Frauen eben auch Zugang haben. Und ansonsten gibt es keine Freizeitvergnügungen. Es ist ja alles schwierig und ich denke, das ist für die Menschen dort tatsächlich ein großer Fortschritt.
Die Tatsache, dass der Einfluss der religiösen Fundamentalisten und auch Fanatiker zurückgedrängt werden soll. Diese Tatsache, ist die überhaupt denkbar ohne Mohammed bin Salman oder ist er letztendlich die Person, auf die das alles zurückzuführen ist? Ist der Kronprinz praktisch derjenige, der diese Veränderungen in Gang gebracht hat? Wie muss man den einordnen?
Ich glaube, Mohammed bin Salman ist jemand, der deswegen so viel umsetzen kann, weil er es schafft, die Sprache der Jugend zu sprechen. Er ist Teil dieser Generation. Er ist mit 32 Jahren eben ein vollkommen untypischer Vertreter der Staatsführung im Vergleich zu früher, wo alte, tattrige Greise das Land regiert haben und man oftmals gar nicht mehr verstanden hat, was der König in einer seiner Verlautbarungen da von sich gegeben hat, weil ja, er schlichtweg nicht mehr in der Lage war, das tatsächlich vernünftig zu artikulieren. Und Mohammed bin Salman ist jemand, der sehr offensiv auftritt, der auch Selbstkritik äußert an dieser Vergangenheit in Saudi-Arabien. Er spricht von einer Rückkehr zum moderaten Islam. Er spricht davon, dass Saudi-Arabien ein modernes, ein ganz normales Land werden soll. Und er möchte diese Veränderung noch in seinen Lebzeiten erleben, wie er es mal gesagt hat. Und dementsprechend passiert sehr viel in sehr kurzer Zeit und sehr, sehr schnell. Mohammed bin Salman macht eine Politik, die teilweise populistischer Art ist. Das heißt, er wendet sich eben sehr stark an die Jugend, er wendet sich sehr stark an Menschen, die ihm zuhören wollen und für die er einen Hoffnungsträger verkörpert. Und dementsprechend hat er andere Voraussetzungen als in der Vergangenheit, weil momentan die Situation in Saudi-Arabien auch wirtschaftlich so ist, dass jeder begriffen hat, man muss dieses Land ändern, man muss es unabhängiger vom Erdöl machen, man muss dementsprechend alte Strukturen aufbrechen. Er präsentiert sich als Kämpfer gegen die Korruption, als Kämpfer gegen das Establishment, obwohl er ja selbst aus dem Establishment stammt, hat viele Prinzen, Minister, Medienzaren etc. auch entmachtet in der Vergangenheit.
Auch inhaftieren lassen?
Inhaftieren lassen, genau. Und das kommt sehr gut an bei vielen jungen Menschen, weil sie genau sehen, ach Mensch, das sind die Personen, auf die wir eigentlich lange schon einen Groll hatten, weil das diejenigen sind, die immer das größte Stück vom Kuchen bekommen haben. Und jetzt ist da jemand, der dagegen vorgeht und uns eine Chance gibt. Und ich glaube, das ist momentan der große Vertrauensvorschuss, den er hat, dass er junge Menschen hinter sich versammeln kann. Aber das ist andererseits auch ein Risiko, denn er muss liefern. Und in Saudi-Arabien, ich war vor ein paar Wochen da, wurde mir doch recht deutlich gesagt, wir finden das zwar alles gut, was er so vorhat, wir haben aber Angst davor, dass es viel zu schnell geht, dass die Verwaltungsstrukturen nicht hinterherkommen, dass man einfach auch die Mentalität in Saudi-Arabien überfordert, sodass einige gesagt haben, er soll sich auf 2, 3 Pfeiler seiner Reform konzentrieren und nicht alles auf einmal schaffen wollen. Und ich glaube, das ist so ein Spannungsverhältnis und so ein Balanceakt, den er durchführen muss. Aber bisher ist der Vertrauensvorschuss enorm und ich glaube, da unterscheidet er sich doch sehr stark von vielen seiner Vorgänger, dass insbesondere die jungen Menschen ihn schätzen und ja, teilweise sogar verehren.
Und er hat ja auch nur eine Frau. In Saudi-Arabien kann man 2, 3, maximal 4 Frauen haben nach islamischem Recht. Er hat übrigens auch islamisches Recht studiert. Er hat 4 Kinder und eben diese ungewöhnliche Machtfülle. Er ist ja derzeit nur Kronprinz. Sein Vater lebt noch, König Salman. Muss man davon ausgehen, Herr Erbel, dass der Vater über all das nicht nur informiert ist, sondern dass er diese Machtfülle an den Sohn jetzt schon übertragen hat?
De facto hat er das schon. Denn Mohammed bin Salman, glaube ich, stimmt sich nicht in jedem Detail mit seinem Vater ab. Der Vater hat ihm praktisch die Nachfolge bereits übergeben. Er fungiert nach wie vor als regierender König. Aber die Macht hat ganz sicherlich Mohammed bin Salman inne. Und ich denke, nur in ganz extremen Fällen würde der Vater vielleicht irgendwo mal bremsen oder korrigieren.
Frau Brucker, wie reden die Leute in Saudi-Arabien über dieses Verhältnis Kronprinz, König? Ist das überhaupt ein Thema, das man offen diskutiert?
Also ehrlich gesagt, sehr offen konnten wir es vor Ort nicht diskutieren. Wann immer wir gefragt haben, wie seht ihr den Kronprinzen, gab es natürlich nur positive Stimmen. Sehr verhalten und auch außerhalb Saudi-Arabiens habe ich jetzt aber auch andere Stimmen gehört, die beispielsweise gesagt haben, so, da hat der Mann also zig Kronprinzen im Luxushotel eingesperrt, in diesem Ritz-Carlton. Und plötzlich kommen sie wieder frei. Sie haben sich freigekauft gegen, ich glaube, insgesamt 86 Milliarden Dollar. Das war schön für die Staatskasse. Aber wissen wir eigentlich genau, was man diesen Prinzen und diesen Geschäftsleuten vorwirft? Und gibt es da einen irgendwie transparenten Vorgang? Wird denen der Prozess gemacht? Das ist ein großes Fragezeichen. Und es gibt durchaus auch junge, kritische Saudis, die solche Fragen stellen. Und natürlich zielt so eine Frage auch darauf, wie geht dieser Mann eigentlich künftig mit der Macht um? Und werden wir tatsächlich eine modernere Gesellschaft? Von Demokratie möchte ja gar niemand jetzt sprechen. Dieses Wort wird nicht in den Mund genommen. Aber das ist noch eine große Blackbox. Wie geht es im politischen Sinne weiter?
Vielleicht darf ich dazu noch was ergänzen. Ich glaube auch, dass für Mohammed bin Salman normative Ebenen keine wirkliche Rolle spielen. Ein saudischer Kollege hat mir gesagt, er führt sein Land wie ein Start-up-Unternehmen. Es geht ihm vor allen Dingen darum, Geld in die Staatskassen zu bringen. Er hat tatsächlich begriffen, dass Saudi-Arabiens Wohlstand aufgrund der Öleinnahmen vorbei ist, dass es darum gehen muss, die Wirtschaft zu liberalisieren, zu diversifizieren. Und dafür geht er ungewöhnliche Wege. Auch die Einführung von Kinos oder die Aufhebung des Fahrverbots ist nicht allein Gutmenschentum geschuldet, sondern wirtschaftlichen Zwängen. Man braucht einen Entertainment-Sektor in Saudi-Arabien, der ausländische Investoren anlockt, wie jetzt zum Beispiel den amerikanischen Kinobetreiber AMC. Es geht auch darum, neue Arbeitsplätze, insbesondere für Frauen im Unterhaltungssektor zu schaffen. Die Aufhebung des Fahrverbots ist genau ein solcher Punkt. Auch Frauen waren einfach so immobil, dass sie nicht in der Lage waren, ihren Arbeitsplatz zu erreichen. Das ist für viele ein finanzielles, ein logistisches Problem gewesen im Alltag, ein enormes Problem für viele Frauen, für viele Familien. Und dementsprechend ist hier auch der Hintergedanke, man braucht eine gut ausgebildete weibliche Arbeitskräfte, die in der Lage sind, ins Büro oder in die Firma zu fahren. Und auch deswegen kommt die Aufhebung des Fahrverbots in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit für Saudi-Arabien. Und Mohammed bin Salman verkauft sich als Reformer. In meinen Augen ist er jemand, der das Land modernisiert, und gesellschaftliche Öffnung spielt da eine gewisse Rolle, solange sie wirtschaftliche Blüten treibt und solange sie wirtschaftlich attraktiv ist. Aber politische Öffnung sehen wir unter Mohammed bin Salman in keinster Weise. Es ist nicht nur die Verhaftungswelle, die im letzten November stattgefunden hat, wo sich Menschen fragen, was eigentlich in Saudi-Arabien passiert. Es ist auch die Frage nach dem Umgang mit politischer Opposition. Ich habe jetzt gute Kollegen in Saudi-Arabien gesprochen, die mir ganz offen unter vier Augen natürlich gesagt haben, Sebastian, ich überlege tatsächlich, das Land zu verlassen, weil ich mich nicht mehr hier frei äußern kann. Das sind Leute aus der Wissenschaft, Leute aus den Medien, Leute, die in keinster Weise Radikalopposition betrieben haben in der Vergangenheit, aber die jetzt einfach das Gefühl haben, mundtot gemacht zu werden. Und das ist in der Tat die andere Seite der Medaille, die wir nicht vergessen sollten. Mohammed bin Salman verändert nicht das politische System, sondern er schneidet es auf sich zu. Er führt neue Institutionen ein, die unter seiner Kontrolle stehen, und macht mehr oder weniger aus einer Mehrprinzenautokratie eine Einprinzenautokratie.
Herr Erbel, wie ernst ist dieser Reformeifer zu nehmen und wie janusköpfig ist er? Wir haben es gerade von Herrn Sons gehört. Es gibt ja den Fall des oppositionellen Bloggers Raif Mohammed Badawi. Der sitzt immer noch im Gefängnis seit über 3 Jahren. Jetzt, er wurde öffentlich ausgepeitscht. Zu all dem sagt niemand etwas im Westen. Alle applaudieren nur diesem angeblichen Reformeifer des Kronprinzen. Steckt da nicht auch eine Menge Heuchelei in dieser scheinbaren Erleichterung darüber, dass sich Saudi-Arabien öffnet?
Doch, ganz sicherlich, natürlich ja. Wir sind beeindruckt vom Bruch von Tabus, die eben bei uns auch in der Sicht der Öffentlichkeit besonders symbolisch waren. Aber von einer Liberalisierung ist natürlich in unserem Sinne in Saudi-Arabien nicht die Rede. Saudi-Arabien kann es sich nicht mehr leisten, so wie früher, die absolute Solidarität der gesamten Bevölkerung ohne Äußerung politischer Wünsche und sozialer Forderungen zu verlangen, ohne nach wie vor sie von der Wiege bis zur Bahre finanziell zu versorgen. Das war der alte Pakt. Der ist nicht mehr machbar.
Also man muss das kurz vielleicht, Herr Erbel, entschuldigen Sie, präzisieren. Die Saudis haben keine Steuern gezahlt. Es gehörte dazu, ja, dass man ein mehr oder weniger bequemes Pöstchen hatte, statt harte Arbeit, richtig, und Leistung zu zeigen. Ja. Es gab eine freie Gesundheits- und Altersversorgung. Sie sagen, dieser Pakt ist jetzt de facto aufgekündigt.
Er ist finanziell nicht mehr haltbar. Die Bevölkerung hat sich enorm vermehrt, hat sich verdreifacht.
33 Millionen jetzt.
Ja. Und es ist einfach auch aufgrund der Ölpreise und anderer Dinge nicht mehr möglich, der Bevölkerung ein solches Modell zu bieten, wo man letztendlich ohne große Anstrengungen durchs Leben kommt. Herr Sohns hat vorhin den Fall erwähnt von der Familie, die kein Auto hat.
Frau Brucker, noch vor
ein paar Jahrzehnten kaum denkbar. Aber so ist das eben heute. Und man muss jetzt für diese sozialen Klassen muss man eine Möglichkeit schaffen, sich in Zukunft durch Arbeit über das Wasser zu halten. Das große Problem ist, dass in den Jahrzehnten, in denen die saudische Gesellschaft eben in dieser Versorgungsmentalität aufgewachsen ist, dass dies die Motivation enorm beschädigt hat. Ich erzähle Freunden immer, wenn ich sage, wenn ich nicht gewusst hätte, dass ich mein Staatsexamen machen muss, um etwas zu werden, dann hätte ich wahrscheinlich, wenn man mir gesagt, du wirst auch so gut durchs Leben kommen, wäre ich nie hingegangen. Das ist ein kleines Beispiel dafür, psychologisch, wie das wirkt, wenn der Staat die Versorgung der Menschen übernimmt. Das heißt, es ist ein riesiger, langer Weg und auch ein psychologisch unglaublich schwieriger Weg, die Saudis zu einem Volk zu machen, bei dem jeder weiß, dass seine eigene Anstrengung, seine Motivation, sein Ehrgeiz, seine Anstrengungsbereitschaft erforderlich ist, um gut durchs Leben zu kommen. Das ist ein Umbruch, der in einer Generation wahrscheinlich kaum machbar sein wird. Und der ist eigentlich die größte Herausforderung für das Land.
Es gibt seit Jahresbeginn eine Mehrwertsteuer von 5%, hat es vorher nie gegeben. Der Benzinpreis ist von 30 auf 45 Cent pro Liter gestiegen. Gut, ist für uns immer noch ein Traumpreis, aber für Saudi-Arabien doch dramatisch. Frau Brucker, sind sich die Menschen in Saudi-Arabien eigentlich darüber im Klaren, dass momentan gerade der Abschied vom Schlaraffenland stattfindet?
Schwierig zu beantworten. Also ich habe eben auch Menschen getroffen, die schon lange gar nicht mehr im Schlaraffenland leben. Ich war überrascht von Stadtvierteln, sowohl in Riad als auch in Jeddah, in denen ich auch tatsächlich Armut gesehen habe. Es gibt Armut, auch das ist bei uns relativ wenig bekannt. Und das sind keine kleinen Stadtviertel, in denen da die untere Mittelschicht und die Unterschicht lebt. Insofern, also das mit dem Schlaraffenland, da würde ich doch nochmal ein Fragezeichen dran machen. Auf der anderen Seite stimme ich auch Herrn Erbel zu, dass das ein sehr langer Weg ist. Wir haben vor Ort auch mit Firmenvertretern, auch deutscher Firmen gesprochen im Hintergrund, die uns erzählen, haben, wie der Alltag für sie aussieht. Und es gibt ja eine sogenannte Saudi-Quote in den ausländischen Unternehmen. Also jedes ausländische Unternehmen muss einen bestimmten Prozentsatz saudischer Mitarbeiter beschäftigen. Und da gibt es Firmenchefs, auch Deutsche, die hinter vorgehaltenen Hand sagen, also wir haben die eingestellt und wir zahlen die, aber die arbeiten eigentlich nichts. Ja? Also es gibt relativ viele, anscheinend mehr junge Männer, die da nicht den nötigen Elan an den Tag legen und man bezahlt sie sozusagen, weil das eben gesetzlich vorgeschrieben ist. Sei wohl bei den jungen Frauen nicht der Fall, aber diese Unternehmer beklagen sozusagen diese große Trägheit, die ein Teil der saudischen Gesellschaft tatsächlich immer noch an den Tag legt. Und die sagen eben auch, das ist ein langer Weg, da muss sich auch mental viel ändern. Ich glaube, es wird kommen. Der wirtschaftliche Druck ist ja auch groß, aber das ist sicher noch eine Weile hin, bis sich das tatsächlich ändert. Und wir sehen es auch an Kleinigkeiten. Also die Öffnung der Kinos beispielsweise war für März angekündigt. Die Dinge verzögern sich in Saudi-Arabien. Jetzt hat das erste Kino im April geöffnet. Ich höre auch kritische Stimmen, die sagen, ob das wohl klappt mit der Fahrerlaubnis für Frauen im Juni. Es gibt einen Stichtag nach dem Ende des Ramadan. Und was mir Kollegen erzählen ist, das klappt offensichtlich noch nicht so richtig gut mit der Einrichtung von Fahrschulen. Das verzögert sich alles. Dann genügt es ja auch nicht, dass man Führerscheine ausstellt für Frauen. Man braucht auch weibliche Verkehrspolizistinnen, die ja dann auch einschreiten bei Unfällen etc. Und auch die Ausbildung dieser Verkehrspolizistinnen hat wohl erst sehr schleppend begonnen. Also es gibt da Zweifel, ob die große Revolution und die Frauen am Steuer, ob das tatsächlich denn klappt. Ich kann es nur hoffen und es gibt ja auch einen gewissen Druck. Das Land steht unter internationaler Beobachtung und ich möchte nicht wissen, wie das dann aussieht, wenn im Juni es dann doch noch nicht kommt. Aber da gibt es einfach gewisse Trägheiten auch in der Verwaltung und in der Administration, die sicherlich noch überwunden werden müssen.
Herr Sohns, der Kronprinz hat die Losung ausgegeben, In 20 Jahren wollen wir unabhängig vom Öl sein. Ist das womöglich auch nur eine Utopie, die sich am Ende über einen viel längeren Zeitraum erst angehen lässt?
Es ist zumindest sehr ambitioniert. Und wenn man in Saudi-Arabien, wenn ich mit meinen Kollegen spreche, dann wird auch häufiger gesagt, wir wissen alle, dass das bis 2030 nicht funktioniert. Aber selbst wenn 20, 30, 40% der Vision 2030, also dieses Reformprogramms, umgesetzt werden, ist das ein historischer Meilenstein für Saudi-Arabien und ändert hier alles. Und dementsprechend geht es gar nicht so sehr darum, ob am Ende 100% erreicht werden. Es geht darum, dass Mohammed bin Salman vor allen Dingen erstmal den Diskurs komplett gewandelt hat. Natürlich vollzieht sich in Saudi-Arabien schon vieles in den letzten Jahren, aber dass sozusagen der Staatsdiskurs proklamiert, wir müssen unsere Mentalität ändern und damit auch das Königshaus eingeschlossen wird. Und MBS ist da jemand, der tatsächlich auch sagt, wir Privilegierte aus der Königsfamilie haben in den vergangenen Jahrzehnten einfach den Wohlstand verprasst oder wir haben ihn nicht effektiv genug eingesetzt. Das Öl ist keine Selbstverständlichkeit. Wir müssen uns unsere Zukunft erarbeiten. Dieser Diskurs ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, der in Saudi-Arabien geführt wird und der durch Mohammed bin Salman nochmal deutlich an Dynamik gewonnen hat. Das heißt, dass versucht wird, diese Mentalität, dass jeder einfach nur ein großes Auto, einen großen Schreibtisch und 5 Handys haben will, dass sich das ändert, dass man eben sehr viel stärker auch auf dem Arbeitsmarkt in den Konkurrenzkampf tritt. All das kommt mehr und mehr in den Köpfen der Menschen an. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben 30-40% Jugendarbeitslosigkeit in Saudi-Arabien. Das ist enorm hoch und wie schon angesprochen wurde, es gibt durchaus Armut im Königreich und das ist tatsächlich natürlich auch ein Faktor für wirtschaftliche Frustration und eventuell auch für politische Instabilität in Zukunft und dementsprechend muss das Königshaus ein Interesse daran haben, hier etwas zu tun und da geht es vor allen Dingen erstmal darum, auch, ja, wie gesagt, Mentalitäten, Diskurse zu verändern und das gelingt Mohammed bin Salman bisher sehr gut, meiner Meinung nach und da trifft er auch, glaube ich, den Zahn der Zeit, insbesondere bei vielen jungen Menschen, ob sich das dann alles gleich in der Realität umsetzen lässt. Da glaube ich eher, dass es in Saudi-Arabien eben Verzögerungen geben wird bei den unterschiedlichen Einführungen, ob das jetzt die Aufhebung des Fahrverbots ist oder andere Geschichten. Auch die Privatisierung, Teilprivatisierung von Saudi Aramco verzögert sich. Das sind aber auch Dinge, die in Saudi-Arabien ja in Kauf genommen werden, wo auch viele sagen, es ist vielleicht ganz gut, dass nicht alles über Nacht passiert. Wir müssen hier schrittweise den Wandel einführen, weil sonst überfordert man die Gesellschaft. Wir sind das gar nicht gewohnt, dass jetzt über Nacht quasi Dutzende von königlichen Dekreten ausgegeben werden, dass sich alles ändert. Und dementsprechend ja muss sozusagen die Mentalität mitwachsen, die Verwaltungsstruktur muss mitwachsen und Mohammed bin Salman muss vielleicht auch etwas geduldiger werden.
Also klar ist, der Kronprinz riskiert schon einiges, um so etwas wie einen innenpolitischen Wandel durchzuziehen. Aber außenpolitisch sagen ja viele Kritiker, er tritt extrem aggressiv auf. Manche nennen ihn auch einen Kriegstreiber, weil Saudi-Arabien im Jemen seit 3 Jahren einen gnadenlosen Krieg führt. Mittlerweile, ich glaube, 10.000 Tote, 400.000 Kinder unterernährt, ausgebombte Städte. Das alles ist ja ein außenpolitisches Desaster, das Saudi-Arabien da in seinem Nachbarstaat im Süden anrichtet. Herr Erbel, wie passt das zusammen, diese innenpolitische Öffnung einerseits und außenpolitisch diese Brutalität und Rücksichtslosigkeit?
Ich denke, es ist auf jeden Fall feststellbar, dass Mohammed bin Salman Saudi-Arabien als die dominierende Regionalmacht etablieren möchte. Und dafür ist er bereit, eine Menge Konflikte einzugehen. Saudi-Arabien hat sich ja früher dadurch ausgezeichnet, dass es eine Geldpolitik oft betrieben hat. Es war eine Politik, die international sehr konsensual auftrat, obwohl man nicht vergessen sollte, dass natürlich nach 1979, nachdem man dem wahhabitischen Klerus große Teile der Öleinnahmen übertragen hat, um damit im Ausland wahhabitische Propaganda zu betreiben, von Indonesien bis Bad Godesberg, dass dies natürlich auch außenpolitisch erhebliche Folgen hatte in Afghanistan, in Pakistan, in Syrien und im Irak und sonst überall. Das heißt also, de facto war die saudische Außenpolitik auch früher nicht eine wirklich friedliche Außenpolitik in dem Sinne. Man hat sehr, sehr viele Kräfte unterstützt, die den Extremismus der letzten Jahrzehnte entscheidend geprägt haben. Aber Mohammed bin Salman tritt ganz offen als jemand auf, der die Rolle Nummer 1 für Saudi-Arabien in dieser Region beansprucht. Herr Sohns hatte vorhin sehr richtig darauf hingewiesen, dass trotz aller Reformen die antischiitische Richtung des Wahhabismus in keinster Weise eingeschränkt wird. Wahhabiten betrachten ja Schiiten als Heretiker und als Ungläubige, die man bekämpfen muss. Das heißt also, es gibt im Grunde keine Kompromisse mit Schiiten, im Inneren wie auch im Äußeren. Und da hat man sich nun Iran als den Hauptfeind ausgesucht, den man für alles verantwortlich macht, was man in der Region anders sehen möchte. Und dies ist eine gefährliche Politik. Das fängt damit an, dass man ganz simpel nicht bereit ist, das Potenzial, das Iran hat, anzuerkennen. Ich glaube, man sollte jeden Nachbarn, den man hat, realistisch einschätzen und sehen, welche Fähigkeiten hat dieses Land, welche Potenzial hat dieses Land, um sich darauf einzurichten und dann erfolgreich dagegen bestehen zu können. Man hat sich zu lange darauf verlassen, dass ein Land wie Iran mit dem großen Potenzial, das es hat, wirtschaftlich, technisch, wissenschaftlich, sozial, industriell und so weiter und so fort, dass dem durch die amerikanischen Sanktionen die Hände gebunden waren. Dann hat man das Gefühl gehabt, Obama nimmt diesem Hauptfeind einen Teil der Fesseln ab. Und
durch das Atomabkommen.
Durch das Atomabkommen nimmt also
Aufhebung der Sanktionen
einen Teil der Fesseln ab und hat dadurch umso mehr versucht, jeden iranischen Einfluss in der Region zurückzudrängen. Selbst der Jemenkrieg wird ja von den meisten Saudis begründet damit, dass man also eine schiitische Umklammerung verhindern müsse, was im Falle des Jemenkriegs eine völlig unrealistische Einschätzung ist. Wenn es denn iranischen Einfluss im Jemen gibt, dann eher durch den Jemenkrieg und nicht vor diesem Jemenkrieg. Das heißt also, das Konzept von Mohammed bin Salman in dieser Richtung ist nicht aufgegangen. Er hat wahrscheinlich gehofft, dass der Jemenkrieg in kurzer Zeit einen militärischen Erfolg bringen würde und dies ihn auch natürlich dann innenpolitisch entsprechend stärken würde. Das war eine Fehlkalkulation. Saudi-Arabien zahlt sehr viel Geld für jeden Tag dieses Krieges und es verliert an internationalem Renommee. Ich denke auch, der Krieg ist innerhalb Saudi-Arabiens nicht unbedingt populär, wobei die Außenpolitik insgesamt, die heißt Saudi-Arabien first, sicherlich populär ist. Und auf dieser Welle schwimmt er auch weiter. Und er hat bisher nicht zu erkennen gegeben, dass er also einen realistischen und vernünftigen Weg aus diesem Krieg im Jemen herausfinden würde. In Syrien hat er anerkannt, Bashar al-Assad wird bleiben. Das war eine große Niederlage, natürlich auch für Saudi-Arabien. Aber hier hat man eben gesehen, da ist nichts mehr dran zu ändern. Aber er will zumindest jeden iranischen Einfluss im Irak und in Syrien so weit zurückdrängen, wie nur irgend möglich. Und dies mit Koalitionen, mit USA, mit Israel und mit anderen.
Das war mein Eindruck auch, Herr Erbel, dass das sehr stark mitgetragen wird von der Elite des Landes. Ich frage mich aber, wie soll das denn weitergehen? Der Hass wird auf beiden Seiten geschürt, in Saudi-Arabien gegen den Iran und umgekehrt. Und kommen wir da jemals raus?
Wir waren vor ein paar Jahren eigentlich so weit, dass wir gesagt haben, die Probleme des Nahen und Mittleren Ostens können durch eine Zusammenarbeit von Saudi-Arabien und Iran außerordentlich positiv beeinflusst werden. Leider hat das Atomabkommen nicht zu Folgewirkungen geführt, an die wir Hoffnungen geknüpft hatten. Die USA haben zum Teil noch in der späten Obama-Zeit, aber natürlich ganz verstärkt seit Antritt von Trump, versucht, so viel wie irgend möglich zurückzudrehen, den Iran weiterhin unter Druck zu setzen. Das heißt, die wirtschaftliche Rendite ist im Iran nicht so eingetreten, wie man das erhofft hat. Und die regionale Entspannung ist nicht so in Gang gekommen, wie man sich das damals erhofft hat. Viele iranische Politikstränge beruhen auf dem Gefühl, selbst in einer defensiven, in einer verletzlichen Situation zu sein. Wenn man diese Gefühle verletzbar zu sein, verstärkt, so wie das durch die amerikanische Politik geschieht und auch durch die saudische Politik geschieht, dann erreicht man natürlich auch nicht, dass Iran Positionen aufgibt, die es in einem anderen Umfeld durchaus in Frage stellen würde, wie zum Beispiel die Frage der Stärke, in der man in Irak oder in Syrien verbleibt, nachdem der IS dort weitgehend bekämpft wurde.
Herr Erbel, man merkt, dass Sie nicht nur Botschafter in Riad waren, sondern auch Botschafter in Teheran.
In Riad war ich nur zweiter Mann.
Ja, richtig. Diese erbitterte Feindschaft zum Iran, die teilt ja Saudi-Arabien ausgerechnet mit Israel. Ist das eine Interessenkonvergenz, Herr Sohns, die im Grunde noch klammheimlich besteht? Oder ist das etwas, zu dem sich Saudi-Arabien immer mehr bekennt, dass es durchaus gemeinsame Interessen in Bezug auf den Iran gibt zwischen Saudi-Arabien und Israel?
In Saudi-Arabien selbst streitet das niemand mehr ab, dass es gemeinsame Interessen gibt. Diese gemeinsamen Interessen sind selbstverständlich das gemeinsame Feindbild Iran. Der Feind meines Feindes ist mein Freund, gilt auch in diesem Zusammenhang. Und dementsprechend sieht man in Saudi-Arabien eine engere Kooperation im Sicherheitsbereich mit Israel relativ problemlos. Inwieweit das öffentlich verkauft wird, ist nochmal eine andere Geschichte. Da spielt natürlich auch der palästinensisch-israelische Konflikt mit rein. Da spielt auch eine gewisse Folklore mit rein, dass man natürlich auch oberflächlich die Unterstützung für die Palästinenser weiterhin aufrechterhalten möchte. Und das wird auch in der nahen Zukunft wahrscheinlich sich in Saudi-Arabien nicht ändern. Aber es gibt klare Anzeichen dafür, dass sich in den letzten Jahren die Zusammenarbeit intensiviert hat, dass es gemeinsame Gespräche gab, dass es Delegationen gab. Das ist sicherlich auch im Sinne von Donald Trump. Und dementsprechend hat Mohammed bin Salman ein Interesse daran, eine gemeinsame Front, eine anti-iranische Front aufzubauen. Und Israel ist im Endeffekt, wenn man mal in die direkte Umgebung von Saudi-Arabien schaut, der einzige noch übrig gebliebene Regionalakteur, der auch handlungsfähig ist. Nach 2011 spielt Ägypten eigentlich keine wirkliche Rolle mehr, weil es auch mit internen Konflikten zu kämpfen hat. Andere traditionelle Mächte in der Region sind entweder nicht auf saudischer Seite oder durch Bürgerkrieg und andere Probleme geschwächt. Und dementsprechend braucht Saudi-Arabien Israel, um diese anti-iranische Politik voranzutreiben.
Frau Brugger, brauchen wir, abgesehen vom günstigen oder nicht günstigen Benzinpreis, brauchen wir unbedingt gute Beziehungen zu Riad?
Also da kann man, glaube ich, nicht Nein sagen. Warum sollten wir keine guten Beziehungen zu Riad brauchen? Ich habe den Eindruck, dass man vielleicht auch in Deutschland noch mal die Einschätzung etwas überdenken muss, die man Saudi-Arabien entgegenbringt. Ich war im vergangenen Jahr auf einer Fortbildung der Bundesakademie für Sicherheitspolitik und da schien mir die Haltung von Vertretern der Bundesregierung doch eher zu sein, der Iran betreibt eine sehr aggressive Politik, die Saudis sind vernünftiger. Und ich frage mich, ob das wirklich eine Einschätzung ist, die sich halten lässt, in Anbetracht der doch sehr aggressiven Außenpolitik, die Mohammed bin Salman betreibt. Und ich frage mich, ob man das nicht ein Stück weit überdenken muss.
Herr Sohns, wie sollte man dann mit diesem Land umgehen? Einerseits sind wir energiepolitisch von ihm abhängig. Andererseits ist eben es auch problematisch, den Öffnungen jetzt vorbehaltlos zu applaudieren in Saudi-Arabien. Wie umgehen mit diesem Land, mit diesem Kronprinz?
Ich glaube, insbesondere in Deutschland hat man in den letzten Jahren verpasst, tatsächlich sich Gedanken darüber zu machen, wie man strategisch mit Saudi-Arabien umgehen soll. Natürlich ist es ein problematischer Partner, keine Frage, insbesondere was die derzeitige Regionalpolitik angeht. Das Problem ist für Deutschland, dass man in Saudi-Arabien derzeit gar keine gute Haltung von uns hat, aufgrund von konkreten Vorfällen. Wir haben seit über einem halben Jahr keinen saudischen Botschafter in Berlin. Das lag daran, dass Sigmar Gabriel
als Außenminister
bei dem in Klammern erzwungenen Rücktritt von Saad Hariri, den libanesischen Premierminister, sich mehr oder weniger direkt an die Saudis gewandt hat und Abenteurertum vorgeworfen hat. Das ist in Saudi-Arabien sehr schlecht angekommen und ich glaube, dass wir momentan tatsächlich eine diplomatische Krise erleben, die sich nur dann aufheben lässt, zumindest war das die Aussage in Riad, als ich das letzte Mal da war, wenn Heiko Maas als neuer Außenminister sich bequemt, nach Saudi-Arabien zu kommen und in gewisser Art und Weise in den Staub zu fallen und sich zu entschuldigen. Das kann deutsche Außenpolitik in der Form selbstverständlich nicht leisten und das erschwert unsere Einflussmöglichkeiten in Riad derzeit. Was Saudi-Arabien momentan erlebt, ist eine Rückkehr aufs internationale Parkett, wo sie hofiert werden, wie vielleicht noch nie zuvor. In Donald Trump haben sie einen ganz engen Partner. MBS ist von der Queen in Großbritannien empfangen worden. Er war in Frankreich bei Emmanuel Macron. In Deutschland war er aus guten Gründen, wie gesagt, nicht. Und ich glaube, dass eben andere internationale Partner auch versuchen müssen, auf Saudi-Arabien einzuwirken, insbesondere die USA, weil alleine wird Deutschland das derzeit nicht schaffen, weil wir in Riad an Stellenwert verloren haben. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man eine ausgleichende Position einnimmt, dass man weiterhin beide Seiten, Iran wie Saudi-Arabien, in die Verantwortung nimmt, auch akzeptiert und wahrnimmt und auch ausdrückt, dass beide Seiten dazu beitragen, dass sich die Region nicht stabilisieren kann. Aber man muss, glaube ich, sehr viel stärker mit anderen internationalen Partnern, vor allen Dingen mit den USA, hier einen gemeinsamen Weg finden. Das wird schwer genug, das weiß ich auch. Und man muss B, in Saudi-Arabien den Kontakt zu einer sich entwickelten Zivilgesellschaft noch sehr viel stärker aufbauen, dass man weiß, was unterhalb der Staatsebene passiert, dass diese Kontakte ausgebaut werden im kulturellen Bereich, um eben das Verhältnis auch wieder zu normalisieren.
Also, es wird noch eine Zeit dauern, bis MBS, der rote Teppich in Berlin, ausgerollt wird. Jenseits von Mekka, darum ging es in diesem SWR2-Forum, wie Saudi-Arabiens Kronprinz sein Land verändert. Herzlichen Dank an Sebastian Sohns von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, an Ute Brucker, sie ist Leiterin der Fernsehauslandsredaktion des Südwestrundfunks, und an Bernd Erbel, Ex-Botschafter, unter anderem auch in Riad. Am Mikrofon war Martin Durm.